Du hörst ein komisches Geräusch, dann schnappt so eine große Faust nach dir, hebt dich hoch. Gleichzeitig ist ein grelles Licht und dein ganzer Körper brennt. Und du denkst noch, das ist es also. Und dann wird es dunkel, dunkel und still. Ja, Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott, alles samt beieinander. No Coffee, no Worky. So, nice, der Kaffee. Ja. Ich war ein bisschen überrascht über mein letztes Video, wie viele Leute wirklich da draußen einen Plan haben, was auf uns zukommt, wenn Atomsprengköpfe zum Einsatz kommen. Ja. Ich spreche jetzt nicht von strategischen Atomsprengköpfen, sondern von den kleineren, taktischen. Ja? Nein, wir würden nicht alle sterben. Und ja, es ist durchaus möglich, dass wir den Einsatz von Kernwaffen überleben. Das hängt ab von gewissen Faktoren. Und diese Faktoren werde ich euch heute vermitteln. That's the point. Und wenn ich sage überleben, dann meine ich nicht so ein Dahinsiechen und dann vielleicht doch in 2 Wochen sterben, sondern da meine ich wirklich, überleben im Sinne von Schaden von uns abhalten, ja. Und es ist unwahrscheinlich wichtig, dass ihr euch dieses Video anschaut, weil wir in einer Zeitspirale leben, in der das, was hier Thema ist, morgen durchaus schon der Fall sein kann, ja. Ich erzähle euch zunächst mal ein bisschen von der Bundeswehr. Ich war 1979 bis 84 bei der Bundeswehr. Ich war Fallschirmjäger, ja. Und wir haben damals im Rahmen unserer ABC-Ausbildung durchaus geübt, wie die Gefahren durch Explosionen von A-Bomben einzuschätzen sind. Und wir haben alles gelernt über Dekontamination, Kontamination, wie man sich schützen kann, etc. pp. Wir hatten auch einen ABC-Schutzkeller in der Kompanie ganz unten. Ja, der war unten im Keller, ja, ganz klar, Schutzkeller, Keller. Und jede Kompanie damals hatte so einen ABC-Schutzkeller. Und wir haben auch geübt, wie man 48 Stunden lang in diesem ABC-Schutzkeller verharrt, bis oben die Gefahren ein bisschen gone sind, gone with the wind, damit wir wieder hoch können und den Auftrag ausführen können, ja. Wir hatten also Schutzräume, wir hatten Dekontaminationsanlagen und wir haben gelernt, wie man dekontaminiert, ja. Wie man eben mit den ganzen Gefahren ausgehend von nuklearen Sprengköpfen oder von nuklearen Explosionen zurechtkommt. Das haben wir gelernt, das war unser Metier, ja. Und zunächst hat es mich mal verwundert, hat mich sehr verwundert, dass wir Soldaten darin ausgebildet werden, dass wir die Gefahren kennen, aber kaum jemand hat an die Zivilbevölkerung gedacht, ja, an die Familien. Und Aufklärung damals, das war 1983, hat es damals für die Familien, für die Zivilpersonen gar nicht gegeben. Und bis heute hat sich das kaum merklich geändert. Doch zum Schlechten. Es ist eine Aufklärung bezüglich ABC, also Atom, biologisch, chemisch, für die Zivilbevölkerung, die gibt es null. Ich habe nichts davon gehört. Ja, und da, das ist die Schwäche von unserem System, die Schwäche von unserem, ja, von unserem Zivilschutz, würde ich sagen. Ja. Was das heißt, es ist klar. Wir müssen also davon ausgehen, dass wenn es zu einer nuklearen Eskalation kommt, dass unsere Politiker geschützt sind, dass unsere Soldaten geschützt sind, dass die Beamten, die hohen Beamten geschützt sind, die haben alle ihre Bunker, ja, und dass vielleicht noch die Reichen geschützt sind, die sich eben einen Bunker leisten können. Aber wir, das normale Volk, das Fußvolk, negativ aus, die Maus in die Gelände, du bist da wirklich in der Kacke, wenn es zu einem Atomschlag kommt, im strategischen Bereich. Ich spreche von strategischen Atombomben. Aber es gibt da ein großes Aber. Es gibt ja auch noch die kleinen Kernwaffen im taktischen Bereich. Und darum geht es mir heute. Und hier, wie gesagt, ist ein Überleben durchaus möglich. Aber nicht nur das Überleben, sondern auch die Tatsache, dass man beim Einsatz von kleinen taktischen Atomkernsprengköpfen oder Atomwaffen Schaden von sich abhalten kann. Und zwar dauerhaft. That's the point. Ja? Es steht weiterhin zu befürchten, dass dieses Thema nukleare Katastrophe die Menschen, die Menschen da draußen, vielleicht auch euch, dermaßen fremd ist, weil man nicht darüber redet, weil nicht aufgeklärt wird, dass hier vielleicht, wenn so eine Atombombe explodiert oder unmittelbar vorher, dass er vielleicht nur auf den Balkon geht, an Fenster oder auf die Häuser steigt, ja, und vielleicht versucht halt, Handyfotos zu machen, ja. Das wäre dann vielleicht, wenn sie im strategischen Bereich wären, ja, das letzte Foto, das ihr jemals macht, es würde nie jemand sehen. That's the point. Ja. Aber wir sind ja im nuklearen Bereich in der Taktik drin. Also ich gehe davon aus, ich gehe ganz schwer davon aus, dass wenn es sich abzeichnet, dass es einen Krieg zwischen der NATO und Russland gibt, dass die Russen sofort kleine taktische Atomsprengköpfe zur Anwendung bringen. Warum? Weil sie sich sagen, wir müssen verhindern, dass der Krieg überhaupt Fahrt aufnimmt. Ja? Das heißt, das wäre dann so eine Art Präventions-Erstschlag, kann man vielleicht nicht sagen, aber eine Art Präventionsmaßnahme. Das heißt, folgendes. Die NATO erklärt durch irgendwelchen Gründen Russland den Krieg. Was machen die Russen? Meiner Meinung nach, sie bringen kleine taktische Atomsprengköpfe zur Anwendung in Europa auf ganz bestimmte Targets oder Ziele. That's the point. Ja? Wir gehen mal weiter in der kleinen Abhandlung, die ich da für euch gemacht habe. Ja? Taktische Atomwaffen haben eine relativ geringe Reichweite bei einer Sprengkraft. Und jetzt kommt eigentlich das Interessante. Ja, das sind ja verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Bei einer Sprengkraft, die irgendwo bei 0,4 Kilotonnen beginnt. Ja? 0,4 Kilotonnen, das ist nicht die Welt. Es ist schon viel, aber es ist nicht die Welt. Eine KT sind 1000 Tonnen TNT. Und so könnt ihr das ein bisschen vergleichen, ja? Und zur Erinnerung, die beiden Bomben bei Hiroshima und Nagasaki, die hatten eine Sprengkraft im Bereich zwischen 19 und 22 KT Kilotonnen, ja? Und gehen wir mal von einem Sprengkopf aus, von einer KT, eine Kilotonne. 1000 Tonnen TNT. Das reicht nicht aus, um eine deutsche, mitteldeutsche Stadt zu zerstören. Bei weitem nicht. Aber diese 1 KT taktischer Sprengkopf, der wird eingesetzt, um folgende Ziele zu bekämpfen. Ja? Bekämpfung der Aufmarschgebiete des jeweiligen Feindes. Man spricht hier von Verfügungsräumen. Ja, früher haben sie uns bei der Bundeswehr verarscht. Da haben uns die Unteroffiziere gesagt, geh mal zum Offizier da drüben, zum Leutnant, zum Oberstleutnant und frag nach dem Schlüssel von Verfügungsraum. Wir sprechen nämlich hier bei Aufmarschgebieten auch von Verfügungsräumen, ja. Diese kleine taktischen, dieser 1K-Kernsatz wird angewandt bei oder gegen starre Verteidigungslinien. Wobei ich jetzt sagen möchte, wenn die Militärs heute in diesem Krieg der hohen Intensität, und es wird immer ein Krieg der hohen Intensität sein, wenn man hier starre Verteidigungslinien hat, dann ist das eher ein Nachteil. Man muss da flexibel sein. Ja? Weil sonst hast du keine Chance. Wenn du länger vor Ort bleibst als ein paar Stunden in diesem Kampf der hohen Intensität, dann hast du was falsch gemacht, dann ist deine Überlebenschance gleich null. Diese kleinen Kernwaffen im taktischen Bereich 1KT, werden eingesetzt gegen Mörserstellungen, gegen Artilleriestellungen, gegen kleine Panzerkampfstände etc. pp. Und auch natürlich in der Rüstungsindustrie. Das heißt, alles was so, wenn es jetzt zu dem Szenario kommt, was ich euch sage, alles was so geht im Bereich Deal Defense, was haben wir da noch, wie heißt diese große Rüstungsfirma hier, Deal Defense, ihr wisst, was ich meine, Messerschmitt, Beko Blom, gibt es das überhaupt noch? Die waren mal in München ansässig und natürlich Rheinmetall, ja. Kleine taktische Atomwaffen im Kern, im Bereich 1KT werden eingesetzt, um solche Ziele zu behandeln. Das heißt, alles, was Schwerindustrie ist, alles, was energetisch ist, Energie, Öl, Benzin, Treibstoff, Diesel, Petroleum etc., also all diese großen Ziele, Industrie, Wirtschaft und natürlich diese Rüstungsindustrie, die werden natürlich mit solchen Atomwaffen, das sind hervorragende Ziele, würde ich sagen, für die Feinde. Dann natürlich unterirdische Bunker, Befehlszentralen, Hauptquartiere, ganz klar, da fallen die Dinge runter und fast alle genannten Ziele, und das ist das Problem, die liegen in Gebieten, wo die Population nicht weit weg ist, ja. Ich meine, auch wenn solche Ziele bekämpft werden und diese Targets liegen inmitten von Regionen, wo die Zivilbevölkerung dicht außenrum ist, dann werden diese Objektive zerstört. Aber es kann durchaus sein, dass die Zivilbevölkerung schon einen Schaden davon nimmt oder einen Schaden mitnimmt oder Schaden davonträgt. Das ist der Tatsache geschuldet, dass eben die meisten dieser Objektive, und das ist der Fehler, und das sollte man in der Regierung mal drüber nachdenken, auch in der Rüstungsindustrie, in der Wirtschaft etc. pp., dass man solche Ziele nicht dort baut, wo es eben zivile Populationen gibt. Ja, zum Beispiel Kernkraftwerk in der Nähe von Hamburg, nee Quatsch, Kernkraftwerk, Entschuldigung, in der Nähe von Frankfurt. Ich habe mir das mal angeschaut aus der Luft. Das liegt so zentral gelegen in der Frankfurter Population. Wenn da mal was schief geht, dann musst du die ganze Stadt evakuieren. Und das ist das Problem. Das heißt, wir sollten darüber nachdenken, die großen Herren da oben, die 5%, ob es nicht geschickter ist, dass man diese Ziele delokalisiert, ja, all diese genannten Targets, raus aus der Population, weg von der Zivilisation und rein ins Gelände, wo außenrum in einem Perimeter von 10 Kilometern nichts mehr ist. Und dann passiert auch kein Schaden an der Population. That's the point. Ja, that's the point. Ja, wir gehen nochmal zurück auf die, ist mir unverständlich, dass man euch da nicht aufklärt. Ja, wir hatten gehabt mit der Red Storm Bravo, wo die Zivilbevölkerung eben. Wo eben gezeigt wird, wie Truppen verlagert werden, etc. pp., Zusammenarbeit Bundeswehr mit Zivilschutz, wo eben Zivilberufe gecatcht werden, die dann reingeschmissen werden in militärischen Bereich, wo dann eine Zusammenarbeit mehr oder weniger forciert wird. Aber ich habe dann gesagt, es ist gut und schön, aber wenn wir ein Problem haben mit den Russen, dann müssen wir was anderes üben, ja, und zwar bis zum Brechen. Und zwar die Abwendung von nuklearen Schäden, die dann entstehen durch den Einsatz von kleinen taktischen Atomwaffen. Strategische Waffen werden nicht fallen. Die Gefahr ist gebannt. Auf keinen Fall werden strategische Atomwaffen zum Einsatz kommen. Die wären dann interkontinental, die wären große Reichweite, große Zerstörungskraft. Aber das würde in Europa nicht zum Tragen kommen, weil die Amerikaner sich sagen, nope, wollen wir nicht. Da machen wir nicht mit. Und wenn die Amerikaner da nicht mitmachen, dann werden die Russen sich hüten, Atomwaffen im strategischen Bereich hier in Europa zur Anwendung zu bringen. Ganz und gar nicht. Wir gehen nochmal ganz kurz durch diese fünf Effekte oder diese fünf Effekte, die sich einstellen bei einer Explosion von einer kleinen taktischen A-Waffe. Ja? Es gibt zunächst mal eine thermische Licht- und Wärmestrahlung. Das macht etwa 30% Anteil der Gesamtenergie in Prozent. Ja? Die Folgen wären, je nachdem, wie stark die Sprengkraft ist, ja, verheerende Brände, Verbrennungen sowie Erblindungen. Ja. Man kann sich dagegen schützen, wenn es sich um eine taktische Kernwaffe im Bereich 1 KT handelt. Auf jeden Fall ja. Ja. Bevor ich hier weitermache mit diesen Effekten, mit diesen fünf Effekten, der erste wäre genannt, noch eine Sache. Das hängt natürlich ab, alles von der Sprengkraft dieses Atomsprengkörpers, Sprengkraft und natürlich, wie er eingesetzt wird. Gibt es eine hohe Luftexplosion, eine mittlere Luftexplosion, eine bodennahe Explosion oder eben eine Explosion am Boden? Ja, das ist unwahrscheinlich wichtig. Ja, und ich denke, wenn die Russen zum Beispiel ein Target zerstören wollen, meinetwegen Rheinmetall oder Steel Defense, dann wird es eine bodennahe Explosion geben. Ja, und das sind natürlich die Effekte, die unterschiedlichen Effekte, die spielen dann natürlich dann eine jeweils geringere oder größere Rolle. That's the point. Ja, das muss man dazu auch noch fairerweise sagen. Ja. Also wir haben zuerst gehabt, der erste Effekt wäre die thermische Licht- und Wärmestrahlung. Ja. Dann hätten wir eine direkte Kernstrahlung, die macht 5% Anteil an der Gesamtenergie im Prozent aus. Ja, und sie forderte bei der Explosion in Hiroshima und Nagasaki die meisten Todesopfer. Ganz klar, direkte Kernstrahlung, unwahrscheinlich brutal. Ja. Dieser Strahlung ausgesetzt oder direkt ausgesetzt, erkrankten die Opfer an der Strahlenkrankheit und sterben, abhängig von der tatsächlich empfangenen Strahlendosis, sehr schnell. Kann man sich dagegen schützen, wenn es sich um eine taktische Kernwaffe im Bereich 1 KT handelt? Ja, das kann man durchaus. Ja, that's the point. Deswegen bin ich hier, um euch das zu sagen, weil es eben viele Stimmen gab, lieber Thomas, pass mal auf, wenn es zu einem Atomkrieg kommt oder wenn Atomwaffen eingesetzt werden, dann ist die ganze Welt vernichtet, wir sind alle tot und ein Leben danach ist unmöglich. Das ist falsch. Falsches Denken, man kann sich schützen. That's the point. Dann hätten wir den dritten Effekt von einer Explosion. Wir hätten den gefürchteten Fallout. Ja? Das wären 5-10% Anteil der Gesamtenergie in Prozent ausgedrückt. Es wäre ein Gemisch von radioaktiven Substanzen, verstrahlter Staub und mit bloßem Auge kaum sichtbare Partikel, die würden auf die Erde niederrieseln. Ja? Je nach Wetterlage, Windrichtung und Windgeschwindigkeit erreicht der Fallout noch Regionen, die hunderte, wenn nicht sogar tausende von Kilometern vom Epizentrum entfernt sind. Epizentrum, das ist der Punkt, der genaue Punkt, an dem diese Kernwaffe oder diese Atombombe explodiert. Ja? Und je weiter du weg bist vom Epizentrum, desto mehr Chancen hast du, so eine Explosion zu überleben. Vor allem, wenn es nur eine kleine ist, im taktischen Bereich von 0,4 bis 1 kT. Das ist der Point. Ja? Und auch hier, bei diesem Fallout entstehen starke Strahlenschäden, die unter Umständen, ja, zum Tod führen könnten. Und jetzt wieder meine Frage, kann man sich dagegen schützen, wenn es sich um eine taktische Kernwaffe im Bereich von 1 kT handelt? Ja, das kann man durchaus. That's the point. Ja? Dann haben wir als letzten Effekt noch den elektromagnetischen Impuls, EMP. In Frankreich sagt man EMI. Ja? Und der stellt sich unweigerlich ein. Elektrische und oder elektrische elektronische Geräte, Drohnen sowie Anlagen mit langen Leitungen, zum Beispiel Antennen, und empfindlichen Bauteilen wie Halbleiter, Kondensatoren werden durch den EMP gestört und nachhaltig beschädigt. That's the point. Dazu gehört unter anderem die Stromversorgung, Telefonnetze, Haushaltsgeräte, Radio- und Fernsehsender, also Kommunikation und Funkgeräte. Ja, alles, was mit Comms zu tun hat, Kommunikation, das würde taub und blind und nicht hörbar werden. Ja? Auch Handys werden davon betroffen sein. Jetzt wieder meine abschließende Frage. Kann man sich dagegen schützen, wenn es sich um eine taktische Kernwaffe im Bereich von 1 kT handelt? Ja, man kann sich dagegen schützen. Durchaus. Ja. Jeder kann sich schützen, wenn er sich richtig vorbereitet. Jeder kann, wenn er sich richtig vorbereitet, Schaden von sich und seinen Liebsten abhalten. Und wie man sich richtig vorbereitet, darüber geht es sicherlich in einem meiner nächsten Videos hier auf diesem Kanal. Ja. Freunde, Kameraden und Abonnenten, nein, wenn es zu einem Einsatz von Kernwaffen geht, dann sind wir nicht alle tot, dann werden wir nicht alle dahin siechen über lange Wochen hinweg, dann ist ein Überleben durchaus möglich. Das hängt ab, welche Art von Kernwaffe angewandt wird. Wir reden hier von Kernwaffen im Bereich taktisch, kleine Reichweite, 0,4 bis 1 kT maximal. Ja. Darüber hinaus ist wieder eine andere Sache. Und wir reden davon, dass diese Kernwaffen eingesetzt werden auf ganz gewissen oder über ganz gewisse Ziele. Die Ziele sind benannt. Und das wird dann ein Thema sein, wie man sich davor schützen kann, vor diesen Auswirkungen, von dieser Art Explosionen. Das wird Thema sein, sicherlich in einem meiner nächsten Videos. That's the point. So, ich verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch eine Gesundheit. Ich wünsche euch allen einen tollen Start in diese Woche, in diese hoffentlich Happy Life Woche. Wir wollen doch fröhlich sein. Wir wollen fröhlich unser Leben gestalten. Ich melde mich ab aller Bundeswehr. Ich melde mich ab aller Fremdenlegion. Dieses Video war für euch. Wenn ihr für mich etwas tun möchtet, dann schaut mal rein in die Beschreibung des Videos. Dort findet ihr zum Beispiel auch den Link, der euch zu meinem Buch führt. Survival Profi. Das ist das Next Level of Urban Survival. Und auch in Urban Survival schreibe ich davon, wie man sich vor Gefahren aller Art, wenn die kriminelle Energie hoch ist, ja, und wir sind in solchen Zeiten, oder die Zeiten werden bald beginnen, schützen kann, sich und seine Lieben schützen kann. That's the point. Ich erwünsche mir weiterhin von euch mächtig viele Kommentare hier unten in der Kommentarspalte. Und ansonsten bin ich da mal weg. Danke fürs Zuhören. Danke, dass es euch gibt. Kopf hoch, Brust raus, Solidarität, zusammenhalten. Und nein, wir wollen nicht kriegstüchtig werden. Wir wollen nicht niederkämpfen. Wir wollen friedenssüchtig bleiben. Jetzt aber tschüss, servus und danke, dass ihr mir zugehört habt. Bye, bye.